Ja, ist die Frage, wie man eine Maschine definiert. Also man kann definitiv Leads generieren auf der Plattform und aus meiner Sicht vor allem auch qualitativ sehr hochwertige Leads, die oft schon weit über diesen kalten Lead-Status hinausgehen, sondern schon eher deutlich aufgewärmter sind und viel näher auch dann an mir und meinen Services-Angeboten, wie auch immer, interessiert sind. Also mehr so ein bisschen diese Qualität statt Quantität steht da im Fokus. So zumindest aus meiner Sicht und da ist LinkedIn ein wunderbares Tool.
Episode 101 und wir sprechen über LinkedIn. Ist LinkedIn eine Lead-Maschine oder wie machen wir LinkedIn zu einer Lead-Generierungsmaschine? Welche Methoden sind da wirklich gut? Welche Ansätze bringen uns auch qualitativ hochwertige Leads? Denn nur Leads alleine ist ja jetzt nicht so das Gelbe vom Ei. Darüber sprechen wir heute. Und wer ist jetzt eigentlich wir? Das bin zum einen ich, die Sarah Jasmin Hennessen. Und ich schicke euch mal rüber zum Patrick, der ist nämlich auch dabei.
Erwischt, freut mich sehr. Und ich habe gerade mal geluschert, Sarah. Ich bin seit 2009 Mitglied bei diesem LinkedIn, wo sich noch tatsächlich alles englischsprachig abgespielt hat. Mittlerweile ist es ja weitaus multilingualer geworden und auch weitaus internationaler. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt. Und ich freue mich wirklich sehr. Wir haben eine Premiere und bin hier sehr optimistisch, dass wir hier mit unserem Co-Trainer und Premierengast jemanden haben, der bestimmt nochmal wiederkommen wird, denn das Thema wird sich auch hier weiterentwickeln. Deswegen, ich bin sehr, sehr gespannt. Lieber Ben, herzlich willkommen hier beim 121-Stunden-Talk. Für die dich noch nicht kennen und auch gleich bestimmt noch nebenbei googeln wollen, wer bist du, was machst du und warum liebst du, was du tust?
Ja, vielen Dank für die Einladung. Wir schauen mal, ob eine zweite folgen wird. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ben ist mein Name, Benjamin Olszewski, aber mit Ben bin ich völlig fein, bin 36 Jahre alt, Papa eines kleinen, wundervollen Sohnes und mein Hashtag, das ja hier unten irgendwo stehen wird, ist irgendwas mit Social. Beruflich bin ich Gesellschafter und Geschäftsführer der PIX Online Marketing GmbH und mache eben dort genau das, also immer irgendwas mit Social, Social Media Beratung, Social Selling Workshops, gebe ja auch hier gemeinsam mit Thomas Herzberger die Trainings bei der 121 Watt zum Thema Social Selling. Social Recruiting Kampagnen sind auch großer Bestandteil meines täglichen Jobs. Und ja, mir ist es ganz wichtig, dass einfach das Social in Social Media mit dem Part Mensch gefüllt wird. Und das ist so ein bisschen die Philosophie, die sich bei mir auch durch den Job durchzieht. Genau. Nebenberuflich, ihr kennt das wahrscheinlich, ne, sehr bildschirmlastiger Job. 3 Screens vor der Nase. Oha. Um da so ein bisschen Ausgleich zu finden. Boxe ich nebenbei und mache Street Art, also Kunst mit der Sprühdose.
Und du hast ja gerade gesagt, hier Social und so. Erzähl uns doch mal ein bisschen, wir starten heute mal ein bisschen softer. Ich empfehle euch allen, wir packen euch den Link in die Shownotes mit rein, worüber der Ben jetzt gleich sprechen wird. Ich nenne dir mal ein Stichwort, Ben, I am human. Worüber spreche ich und warum sollten die Leute unbedingt den Link in den Shownotes klicken?
Ein bisschen Werbung gleich an der Stelle. Vielen Dank. I'm Human. Ja, worüber sprichst du? I'm Human war eine Street-Art-Serie auf Leinwand, die aber auch tatsächlich im öffentlichen Raum stattgefunden hat. Eine Street-Art-Serie, die ich 2017 ins Leben gerufen habe und da einfach verschiedene Kinder aus aller Welt in vor allem sehr glücklichen Momenten porträtiert habe und gesprüht habe. Und 2017 habe ich dazu auch eine Ausstellung in Frankfurt gemacht. Eine Ausstellung in Frankfurt und der Grund der Serie war, dass mir einfach zu viele Menschen und Meinungen begegnet sind, die immer nur dieses die anderen und wir und negative Gedankenbilder irgendwie in sich getragen haben. Und mein Mind-Trick an der Stelle war, einfach positiv strahlende Kinder aus aller Welt zu porträtieren, zu sprayen und somit diesen negativen die und wir Bildern so ein bisschen entgegenzuspulen, weil wer hat nicht einen positiven Moment, wenn ihn ein Kind anstrahlt, ganz egal, wo es herkommt. Und das war so ein bisschen die Message, die ich damit verbreiten wollte, einfach irgendwie, dass doch Freude stärker ist als Hass. Und das war schön. Da gibt es auch eine Online-Galerie, die das auch ganz nett fand und den Link hat der in die Shownotes. Da kann man mal so ein bisschen mehr noch über die Philosophie und die Werke erfahren. Genau.
Ja, es sind tolle Eindrücke. Also,
Ja, voll. Also der Ben hat jetzt hier nicht einen Werbeplatz gekauft oder so, sondern wir haben uns das angeguckt, dass der Ben gesagt hat, hey, das mache ich sonst so, da schlägt mein Herz dafür, das ist eine Leidenschaft von mir. Wir haben uns das angeschaut und gesagt, wow, das ist echt großartig, das sollte man gesehen haben. Und deswegen, hier so dieser kleine Schwenk zu dem anderen Ben, der vielleicht nicht unbedingt Marketing-Social-Selling-Ben, aber jetzt sprechen wir mit dem Marketing-Social-Selling-Ben. Und wir haben ja vollmundig angekündigt, Leadmaschine LinkedIn. So, jetzt erstmal die Frage, stimmt das denn, lieber Ben?
Ja, ist die Frage, wie man eine Maschine definiert. Also man kann definitiv Leads generieren auf der Plattform und aus meiner Sicht vor allem auch qualitativ sehr hochwertige Leads, die oft schon weit über diesen kalten Lead-Status hinausgehen, sondern schon eher deutlich aufgewärmter sind und viel näher auch dann an mir und meinen Services-Angeboten, wie auch immer, interessiert sind. Also mehr so ein bisschen diese Qualität statt Quantität steht da im Fokus. So zumindest aus meiner Sicht und da ist LinkedIn ein wunderbares Tool.
Da ist ja auch dann die Frage, ich meine, um nochmal ganz kurz auf die Street Art zurückzukommen, vermittelst du darüber ja entsprechende Werte? Wie nimmst du das dann für dich als eigene Personenmarke wahr, aber auch für dich als strategischer Kanal auf LinkedIn dann dort eben genau mit solchen Werten aufzufahren? Vielleicht, dass wir da einmal verstehen, wie siehst du dann als Ben auf LinkedIn diese Plattform und wie sollte man dort mit entsprechenden Werten, die ja heutzutage sehr, sehr wichtig sind, tatsächlich agieren? Mhm.
Ah, schöne Frage. Das schließt den Kreis ganz, ganz toll. Also bei mir, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, irgendwas mit Social. Das klingt erstmal so banal, aber tatsächlich ist dieser Social in Social Media mir sehr, sehr wichtig oder in Social Selling und Social Recruiting, weil es heißt für mich einfach, dass wir den Menschen da an der Stelle in den Fokus setzen. Und da bin ich ja auch nicht alleine mit der Meinung. Ich glaube, LinkedIn selbst hat ja auch offiziell verkündet, wir wollen eine Human-to-Human-Plattform sein und keine Business-to-Business-Plattform. Also wir wollen nicht, dass Unternehmensseiten ihre Werbebotschaften den ganzen Tag nur rausballern. Und sie machen ernst. Das sieht man ja auch, wie wenig Platz im Feed zum Beispiel Company-Page-Beiträge bekommen oder ähnliches im Vergleich zu persönlichen Profilen.
Absolut, ja.
Und das deckt sich total mit meiner Philosophie, weil ich denke, es geht einfach, wir müssen so ein bisschen weg davon, alle nur, oder also am Ende der Leitung sitzt ein Mensch, ja, alle nur als Leads zu betrachten, so ganz irgendwie, kalt, sondern irgendwie den Mensch dahinter zu sehen, Bock drauf zu haben, auch andere Menschen über die Plattform kennenzulernen und mit einer echten Neugier auch mal daran zu gehen, ja, und nicht immer nur diese Sale-Scheuklappen aufzuhaben, weil so funktioniert aus meiner Sicht Social Networking und Social Media einfach nicht.
Ganz spannend. Sarah, dann bin ich auch direkt bei dir zum Thema Content Marketing. Nutzt du ja auch oft so als Initialstrategie, dass du Personas, Buyer-Personas für dich definierst. Wenn wir dann halt tatsächlich in diese Human-to-Human-Kommunikation gehen wollen, ihr beiden, ist ja dann tatsächlich ein wichtiger Schritt, genau zu wissen, ne? Welche Tonalität, welche Werte vertritt meine dortige Zielgruppe und wie kann ich dann dort entsprechend aufwarten. Sarah, merkst du das in deiner Strategie, dass das auch mal mehr Thema wird, sich das mal zu vergegenwärtigen, anstatt erstmal direkt rauszupusten?
Ganz genau, das ist der Grund, warum ich gerne mit meinen Kunden, KundInnen mit den Personas anfange, ja. Weil viele sitzen so in diesem Company-Mühlrad fest aus USPs und so weiter und du sagst, nee, stopp mal, du musst mal umdenken und das hilft, die Perspektive zu wechseln, das hilft, den Standpunkt zu wechseln und nicht aus meinem Bürofenster rauszuschauen auf die Menschen da draußen, denen ich was verkaufen möchte, sondern mal rauszugehen aus dem Büro, sich unter die Menschen zu stellen und sagen, was sehen die denn? Wen sehen die? Wie sieht die Perspektive auf mich aus? Und wie sehen die Dinge aus, die sie sonst noch sehen, die sie vielleicht von mir ablenken, die sie beeinflussen, die ihnen Sorgen und Freude bereiten? Und dann weiß ich, wie ich mich dort einfügen kann. Und für mich ist das immer so ein ganz, ganz wichtiger Faktor, den Leuten den Kopf frei zu machen, aus dem wir müssen verkaufen, wir müssen die Botschaft nach außen bringen. Uns gibt es seit 1387 und wir sind schon immer die Besten. Ja, alles schön und gut. Das ist auch wichtig zu wissen, wofür stehe ich. Aber wenn ich diese Botschaft vermitteln will, wofür stehe ich, muss ich halt auch wissen, wer soll die denn hören und wie geht's den Leuten, die hören sollen. Und ich glaube, da haben der Ben und ich, ich sehe den Ben nicken, haben der Ben und ich einen ähnlichen Ansatz zu sagen, wir müssen mal schauen, mit wem reden wir eigentlich. Oder Ben, wie siehst du das?
Definitiv. Und du hast auch gerade den Punkt USP angesprochen und quasi in unseren Produkt-USPs sind einfach viele Unternehmen, machen wir uns nichts vor, super vergleichbar. Aber gerade auch so die Mitarbeitenden, die dann auch eben auf LinkedIn in Erscheinung treten können und so, die können natürlich auch einen gewissen USP bilden und Attraktivität für dein eigenes Unternehmen, für deine Marke und so schaffen, die jetzt unbedingt deine ja, wir haben das beste, schnellste und günstigste Produkt gar nicht so unbedingt schaffen, weil das sind echte USPs, ja. Und heutzutage sollte man da so ein bisschen drüber nachdenken und die Mitarbeitenden viel mehr in den Fokus setzen und auch überlegen, wie möchte ich auf dieser virtuellen Networking-Party wahrgenommen werden, dargestellt werden. Und viele, die so vielleicht aus dem klassischen Vertrieb kommen und wirklich so diese Lead-Generierungs-Scheuklappen tragen, die haben sich in der Vergangenheit eventuell gar nicht so damit beschäftigt, erstmal zu überlegen, okay, was ist denn das, wofür ich überhaupt stehe? Was sind meine Werte, die ich nach außen trage? Wie positioniere ich mich? Ne, da ging es schon eher so ein bisschen um die Schlagzahl. Und da muss auch einfach ein Umdenken stattfinden. Das ist nicht nur im Sales so, das ist eben auch im Recruiting so, ja, dass man viel mehr die Mitarbeitenden in den Fokus stellen muss und die quasi zu Markenbotschaftern machen muss und genauso auch im Sales. Ja.
Mhm. Wie ist es denn jetzt? Machen wir mal so ein fiktives Szenario auf. Du kannst jetzt aussuchen, bist du Agentur oder bist du Inhouse-Marketing-Manager? Und jetzt, egal ob Agentur, das sagst du uns jetzt gleich, für was du dich entschieden hast. Jetzt kommt entweder dein Kunde oder dein Vorgesetzter, deine Vorgesetzte zu dir und sagt, du Ben, wir brauchen Leads. Wir sind jetzt mal hier so ein bisschen verknappt und verkürzt in der Strategiefindung. Wir brauchen Leads. Und ich habe gehört, du machst das bei LinkedIn ganz, ganz toll. Und was antwortest du dem? Also wie, und wenn er fragt, und wie machen wir das jetzt? Oder wie machst du das jetzt? Wie sollen wir es machen? Was antwortest du dem, derjenigen?
Also zuerst mal starte ich wie jeder Berater mit der klassischen Antwort. Kommt drauf an.
Ja, ich habe so einen Button, wo man drauf drückt, da kommt drauf an raus.
Genau, immer so eine Kelle. Aber ich bin also in der Agenturrolle, ich würde natürlich immer erstmal fragen, okay, Zeitplan, Budget, wie sieht's aus, was stecken da für Ressourcen dahinter? Klar, aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, das ist geklärt. Und dann würde ich natürlich zweigleisig aufstellen, eine Strategie. Ja, einerseits, wir hatten es ja schon kurz angerissen, Lead-Generierung kann ja auch sehr, sehr gut über Ads geschehen. Das Beispiel vorhin, White Paper, ist ja auch schon gefallen. Also das kann man natürlich so ein bisschen vielleicht, um die schnelle Maschine anzuwerfen, natürlich auch machen. Auf einem Bein steht sich immer schlecht, aber ich würde auch immer raten, dann auch zu überlegen, hey, was haben wir für Ressourcen an Menschen im Haus? Wie können wir die auf der Plattform ins Spiel bringen, um einfach auch so einen langfristigen strategischen Ansatz zu bringen? Und man darf da auch nicht vergessen, ich finde, gerade so Social Selling, Corporate Influencer Programme etc., die haben dann auch irgendwann, wenn der Stein ins Rollen kommt, einen super krassen Inbound-Effekt einfach, ja. Leads kommen dann auch auf dich zu, so. Und das alles auf organischem Wege. Und ich denke, wenn man da zweischneidig geht, einerseits diese performance-getriebene Geschichte, wo wir ganz klar sehen, wir kaufen ein Lead für so und so viel Euro ein am Ende des Tages, aber auch eben die bisschen langfristige und aus meiner Sicht und aus meiner Philosophie nachhaltigere Schiene, wirklich da auch ein Programm aufzusetzen, Social Seller, Sellerinnen, Corporate Influencer, wie man das Kind nennen möchte, ins Rennen zu bringen, um ja hier auch irgendwann so ein bisschen einen Magneteffekt quasi, einen Inbound-Effekt auch zu erzielen über die ganz tollen Profile und Content, der ausgespielt wird etc.
Mhm. Aber die absolute Prämisse ist, ich jetzt in meinem Beispiel als Arbeitnehmer muss mich ganz klar dazu bereit erklären, ein Profil zu haben oder aufzusetzen, mit dem ich dann da draußen kommuniziere für das Unternehmen, für das ich gerade entsprechend tätig bin und damit natürlich auch eine entsprechende Themenhistorie auf diesem Profil aufbaue. Das heißt, das ist eine Voraussetzung. Das heißt, ich muss halt auf der einen Seite natürlich Lust drauf haben, das zu bespielen, aber auch die Bereitschaft, dass ich mein eigenes Profil dafür nutze. Stellst du da bei den Schicksalen, die du kennenlernst, eher eine Barriere fest oder ist das etwas, was sehr gerne angenommen wird? Und wie kann man das im Mitarbeiterin dann halt ja schmackhaft machen?
Da stellen wir definitiv eine Barriere fest, weil man muss ja erstmal diesen Gedanken lösen, dass wir eine Company-Page erstellen, die steht jetzt für das Unternehmen,
ja,
und darüber wird auch alles veröffentlicht. Und unsere Mitarbeitenden oder der CEO oder wie auch immer, die teilen dann irgendwann mal so einen Beitrag und dann wird das schon funktionieren. Dann machen wir Social Selling. Funktioniert halt nicht so. Wie gesagt, auch LinkedIn sagt ja selber, hatte ich ja vorhin schon erwähnt, wir wollen, dass Menschen miteinander sprechen und nicht nur Marken. Und deswegen gibt es die erste große Barriere, die man so ein bisschen einreißen muss, bei den anderen schneller, bei den anderen dauert es ein bisschen länger, um zu sagen, ja, du bist auch wichtig, du musst auch ein Stück weit dich darstellen oder positionieren und nach außen gehen. Und man hört es ja auch sehr oft, dass es dann irgendwie heißt, ja, ich möchte aber nicht zu selbstdarstellerisch wirken und alle posen ja nur noch auf LinkedIn und Instagramisierung und diese ganzen
ja, richtig.
Bullshit-Bingo, was dann gespielt wird.
Ja.
Aber ich denke, wenn man das einfach mit einem, ja, einem guten Training, einem guten Partner an der Seite und mit einem gewissen Fingerspitzengefühl macht, dann kann man da nicht so viel falsch machen. Also gerade auch beim Content ausspielen. Meine Lieblingsmetapher ist immer die einer virtuellen Networking-Party. Überleg dir halt, was du in einem Business-Smalltalk deinem Gegenüber auch erzählen würdest. Und da sprichst du nicht immer nur über deine Produkte, weil auch zwischenmenschlich Smalltalk auf, in echten Begegnungen funktioniert halt auch manchmal über Sport, Hobbys, keine Ahnung, ja, irgendwie zufällige Themen und nicht immer nur, wir haben das beste und schönste Produkt, genau. Aber die gedankliche Barriere muss man so ein bisschen einreißen und deswegen ist auch nicht immer die beste Idee, einfach nur ganz klassisch zu sagen, okay, wir wollen jetzt Social Selling machen oder wollen Leads generieren, werfen wir alle Vertriebler auf die Plattform, ob die jetzt wollen oder nicht und wir schulen die und dann wird es schon laufen. Dann, also ist auch nie meine Empfehlung, ich sage immer, holen wir die an den Tisch erstmal, die irgendwie am meisten Bock darauf haben. Das können auch Menschen sein, die gar nicht unbedingt Social Media affin sind erstmal, weil ich liebe es auch, Menschen so von null auf irgendwie in die Plattform zu begleiten. Sondern das können Menschen aus HR sein, aus Marketing, Vertrieb, sowieso immer ein cooler Mix heutzutage. Der CEO selbst, weil gelebte Weisheit, ja, also er sagt nicht nur, wir müssen das jetzt machen, geht voran als gutes Beispiel. Und dann hat man einen motivierten Blumenstrauß an Mitarbeitenden und Führungskräften und Entscheiderinnen und so weiter. Und dann kann das cool werden, ja.
Und wie sieht das Ganze strategisch aus? Also ich denke, Schritt 1 haben wir jetzt gerade drüber gesprochen. Wir müssen Leute finden, die gut passen und die Bock haben. Die sagen, ich mache da mit und ich habe da eine intrinsische Motivation, da was zu bewirken. Jetzt ist ja das nur der erste Schritt. Das ist ja im Prinzip sozusagen Ressourcenbeschaffung, würde ich es jetzt mal nennen. Genau. Wie geht ihr da vor oder wie geht man sinnvoll vor? Gibt es eine Art Redaktionsplan? Gibt es Topics, die du den Mitarbeitenden vorgibst, wozu sie was veröffentlichen sollen? Also wie strickt man aus einem Haufen motivierter Menschen am Ende ja eine Kampagne. Es ist ja doch so, auch eine organische Kampagne, du musst ja irgendwo festlegen, was du einsetzt, um dein Ziel zu erreichen. Wie sieht es ganz praktisch in der Arbeit aus?
Genau, hast vollkommen recht. Also der erste Schritt, da machen wir einen Check dran gerade. Wir haben die Ressourcen beschafft. Das, ich sage immer, Social Selling Squad ist aufgestellt. Ja. Und deswegen sage ich auch, es fängt immer bei dir an, also bei der Person selbst. Die Profile sind aufgesetzt und jetzt geht es eben beim Gegenüber weiter. Weil jetzt müssen diese Personen lernen, wie sie quasi Social Media konform auf der Plattform netzwerken können, wie sie neue Kontakte finden, wie sie ihre Personas auf der Plattform erreichen, wie ihnen die Suchfunktion dabei helfen kann. Also wirklich so ganz praktische, praktische Übungen auch teilweise, um einfach an Personen ranzukommen und dann auch die Frage, ja, wie geht das denn dann hier mit der Anbahnung? Schreibe ich jetzt gleich in der Vernetzungsnachricht mein Angebot mit rein oder mache ich das eher mal so ein bisschen über einen langsamen, charming Weg? Und mir ist immer ganz wichtig, und das sage ich immer, es fängt eigentlich, das Gespräch fängt immer beim Gegenüber an. So, ja. Also dass dann wirklich dieses Social Selling Squad so eine gewisse Neugier entwickelt, einfach Menschen auf der Plattform kennenzulernen und ihr Netzwerk stetig zu erweitern. Das ist natürlich ganz wichtig und da nicht einfach nur zu schauen, irgendwie eine Suchergebnis-Trefferliste, bum, 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 folgen, folgen und vernetzen, vernetzen, sondern wirklich auch schauen, sich mit dem Profil auseinandersetzen, mit der Person und da ruhig, also lieber mal 10 Leads in Anführungszeichen die Woche gemacht als 100, aber mit denen wirklich in einen guten Austausch zu kommen, was darüber zu erfahren und das ist erstmal der wichtige nächste Schritt und da spielt auch Interaktion eine große Rolle, also einfach auch mit den Inhalten der anderen Person zu interagieren, zu kommentieren etc. und diese beiden Aspekte, sich selber zu positionieren und mit dem Networking anzufangen und mit der Interaktion, sind Sarah sogar noch, in meinen Augen, noch wichtiger, bevor wir erstmal überhaupt darüber nachdenken, so und was kann ich jetzt hier für virale Hits mit meinem Content landen? Weil oft entsteht dann zu viel Druck auch, wenn man dann gleich sagt, so und jetzt machen wir auch noch gleich hier Redaktionsplan und ihr müsst einmal in der Woche oder hier jeden Tag am besten noch posten. Ich finde, man muss erstmal so ein bisschen das Spiel verinnerlichen und auch so ein bisschen die Regeln des Networkings verinnerlichen. Ja. Dann kommt es als nächster logischer Schritt. Sorry, Patrick.
Oder auch tatsächlich die Regeln des Datings. Also es gibt ja viele Metaphern, die wir ziehen können. Wie schätzt du das denn ein? Weil ich benötige ja trotzdem auch mit meiner Person eine gewisse Begehrlichkeit, die ich schaffe. Also ich erlebe es immer ganz oft in diesem Kontext des Social Sellings, wie wir es jetzt definiert haben, dass dann die Leute das durchführen. Aber welche Begehrlichkeit über mein Produkt hinaus kann ich denn schaffen? Also wie wichtig schätzt du halt auch die Variable, dass es eben halt auch nicht nur auf LinkedIn im Feed passieren muss, wie ich dort unterwegs bin, sondern ich muss halt auch auf der Welt da draußen, auf den Bühnen stehen, eine gewisse Reputation aufbauen. Wie wichtig schätzt du diese Komponente ein? Weil mir fehlt oft immer diese Betrachtung, ich brauche einfach eine Einschätzung, reicht es wirklich aus, nur im Feed unterwegs zu sein, also zu geben und auch zurückzubekommen, oder brauche ich halt auch eine Realkomponente?
Ich denke, das ist von Branche zu Branche abhängig. Ein Ingenieur muss jetzt vielleicht nicht so auf Bühnen stehen und irgendwelchen Podcasts auftreten. Im Gegensatz dazu ist es bei Beratern, Consultants irgendwie jemand, der sagt, hey, ich möchte Menschen was da und darüber beibringen. Sicherlich nicht verkehrt, wenn man noch so ein bisschen Social Proof außerhalb der Plattform aufbaut.
Ja.
Genau, ja.
Ja, weil also ich denke da gerade so auch an die SEO-Komponente bei einer Suchmaschine wie Google zum Beispiel, wo ja auch immer so das Thema der Experience und in welchem Thema habe ich eigentlich die Kompetenz aufgebaut, berücksichtigt wird. Und diese Qualifizierung ist ja aktuell tatsächlich wieder Human-to-Human, eine hundertprozentige Human-Resource bei LinkedIn, dass ich halt ja glaubhaft wirke und natürlich sein muss, um halt diese Attraktivität aufzubauen. Das Ganze, was du jetzt hier durchspielst, findet das ausschließlich am Arbeitsrechner statt, oder muss ich jetzt auch wieder in Sachen Barriere aufbrechen, sagen, ja, auf deinem Smartphone ist die LinkedIn-App bitte auch installiert? Mhm.
Da gibt es zwei Herzen, die da schlagen. Einerseits das technische Herz, da sollte man natürlich die LinkedIn-App auch installiert haben. Witzigerweise trackt das LinkedIn sogar, ob man die App installiert hat und sich dann auch mit seinem Account einloggt.
Ach was,
also es hat okay. auch so Einfluss auf den Social Selling Index, falls ihr den schon mal, der ist euch bestimmt schon mal begegnet.
Verlinken genau, wir auch gerne nochmal,
ja. Genau, ja, genau, kann man auch seinen eigenen Score checken, könnt ihr auch mal in die Shownotes packen. Ist auch ein ganz netter, Handlauf, um am Anfang zu gucken, wie entwickeln sich denn meine Maßnahmen.
Ja.
Genau, aber ansonsten das andere Herz, und da schlägt das Familienvaterherz in mir, das mir sagt, am Wochenende habe ich eigentlich, wenn wirklich möglich, kaum das Handy in der Hand und bin kaum auf Social Media aktiv. Das schockiert jetzt vielleicht einige, ne, als Social Media Nerd, aber das ist mir doch ganz, ganz wichtig, dass dann man die Arbeit jetzt nicht 24/7 irgendwie in seiner Tasche mit rumschleppt. Da muss man sich für sich einfach gute Routinen finden und die in seinen Arbeitsalltag vor allem mit einbauen. Natürlich zückt man dann mal das Handy und hängt jetzt vielleicht ein bisschen mehr auf LinkedIn als auf Instagram dann zukünftig rum. Aber das sollte jetzt nicht zur Pflicht eines Mitarbeitenden werden, nach der Arbeit noch irgendwie 24/7 auf Standby zu sein. So, das darf nicht passieren, weil dann baut man auch zu großen Druck auf und stresst die Leute auch damit vielleicht, ja, langfristig.
Das finde ich einen ganz wichtigen Faktor, wo ich dich auch noch gerne was dazu fragen wollte, Ben. Wir haben ja alle Ressourcenknappheit in allen, also Human Resources. Resources sind sehr knapp, egal in welcher Abteilung. Wie schaffst du das, dass auch den C-Levels da draußen bewusst ist, wenn ich die Mitarbeitenden in dieses Projekt mit reinnehme, wird es auf Kosten anderer Projekte gehen, weil keiner sitzt am Schreibtisch und denkt sich am Mittwoch, was mache ich denn den Rest der Woche noch, sondern eher am Freitag, warum ist die Woche schon aus, ich wollte doch noch. Wie geht ihr damit um, dass das klar ist, dass da Zeiten für freigeschaufelt werden müssen und vor allem auch wie viel? Wenn ich jetzt sage, da draußen, ich höre zu, gerade hier dem Talk und möchte selber in so eine Kampagne und möchte das anbringen im nächsten Jurfix, dass wir sowas vielleicht mal machen. Was muss man damit rechnen pro Person an Zeit?
Die Frage wird gerne und häufig gestellt. Ich versuche sie zu beantworten. Aber erst nochmal auf den Eingang deiner Frage zu kommen. Ja, das ist sehr, sehr wichtig, dass in der Entscheiderinnen-Ebene klar ist, wir müssen hier Ressourcen freistellen und freigeben für unsere Mitarbeitenden, die dabei sein sollen. Es kann nicht erwartet werden, dass man das in der Mittagspause, kurz auf dem Klo oder eben nach Feierabend irgendwie alles erledigt. Das funktioniert nicht. Und tatsächlich sind da auch schon Mitarbeitenden Partnerschaften oder dran gescheitert, also dass wir gesagt haben, hey, wir merken, da ist die Sensibilität einfach nicht da. Wir versuchen das natürlich anzusprechen, und für mich ist das wirklich eine Onboarding-Frage. Also wenn jemand auf mich zukommt und sagt, hey, wir wollen hier so ein Programm starten, ja, ist das eine der ersten Fragen. Ist euch klar, dass ihr hier in ein neues Werkzeug investieren wollt? Auch, ja. Und das muss erstmal, die Sensibilität muss geschaffen werden, genau. Und dann ist es auch immer Ziel dieser ganzen Trainings und Workshops, wie auch immer, dass man wirklich dann auch wie eine Art Checkliste hat, wie eine Routine hat, die man den Mitarbeitenden dann mitgibt am Ende des Tages, weil man kann sich super leicht irgendwie dann vor lauter Bäumen sieht man den Wald nicht mehr auf der Plattform und super leichter zeitlich verlieren. Und daher finde ich es immer wichtig, einfach einen Fahrplan zu haben. Hey, was kann ich machen? Und da gehe ich auch weg davon zu sagen, das muss täglich sein. So, es muss einfach in die eigenen Routinen und den eigenen Arbeitsalltag mit reinpassen. Wenn es dreimal die Woche ist, fein. Wenn es zweimal die Woche ist, fein. Das muss man am Anfang einfach abstimmen und dann auch eine realistische Routine aufzusetzen, weil es bringt wenig, wenn ich allen sage, ihr müsst jetzt eine Stunde am Tag investieren und es schafft keiner und ist dann eben ausgebrannt durch LinkedIn und kriegt seine Arbeit nicht mehr geleistet, gell? Und deswegen finde ich auch den Ansatz, Shoutout an Zoran Katic an der Stelle, ganz, ganz schön, der auch gesagt hat, ey, lasst uns über Wochenroutinen sprechen. Also überlegt euch, was ihr in der Woche auf LinkedIn schaffen wollt und nicht immer so diese sture, jeden Tag 5 Kommentare, jeden Tag 20 Vernetzungen, sondern sucht euch einen Teil eurer Routine raus und schaut, dass ihr das irgendwann am Tag in der Woche unterbringt und dass ihr so eine Art Wochenroutine ableistet, ja. Und das nimmt super viel Druck raus. Und wenn man dann sieht am Ende der Woche, hey, ich habe meine Wochenroutine geschafft, ist es für alle Einsteiger ein richtig cooles Modell. Mhm. Also das fand ich einen kleinen Gamechanger tatsächlich, weg von diesem, du musst täglich 5 Sachen machen, sondern überleg dir, wie du es in der Woche hinbekommst. Ja?
Du hast von dem Fahrplan gesprochen. Wie sieht denn der aus, so ganz praktisch? Also was steht da drauf auf diesem Fahrplan, den ich dann wahrscheinlich irgendwie von dir per Mail bekomme und sage, hey, schön Sarah, dass du dabei bist. Schau mal hier als Inspiration, so kannst du umgehen. Das wäre ein Fahrplan. Wie sieht der aus? Was steht da drauf?
Also erstmal ein bisschen die Vogelperspektive. Der Fahrplan ist natürlich das, was wir schon jetzt angerissen haben. Erstmal gehen wir rein, erstellen das Profil. Man muss natürlich die eigene Positionierung, die eigene Personal Brand, großes Wort, sagen wir, die eigene Positionierung da schärfen und schaffen. Im nächsten Schritt ist Networking. Im dritten dann erst das Thema Content, was du ja vorhin auch angesprochen hast. Also wie entwickle ich guten Content auf der Plattform? Wie kann ich überhaupt Themen finden, die zu mir passen, etc.? Was macht eine gute Textstruktur aus? Wie muss ein Beitrag aussehen? Was gibt es da so ein bisschen algorithmusmäßig zu beachten? Und am Ende dann auch dann in Teil 4 würde ich sagen, dann geht es eben um die Routine. Wenn wir da ein bisschen genauer reinschauen, dann sind es schon so diese klassischen Dinge, hey, hab regelmäßig x Kommentare, die du machst, weil Kommentare zum Beispiel super, super wertvoll sind auf der Plattform. Aber schreib diese Kommentare eben nicht irgendwo und mach einfach nur ein hey, danke für diesen wertvollen Input, Daumen hoch, Kommentar, sondern sieh so ein bisschen deine Kommentare als Mikroposts an, ja, also pack da echt schon viel coolen, relevanten Inhalt mit rein und dann bist du schon deutlich sichtbarer, bevor du sogar Content irgendwie erstellt hast und den ersten Post gefahren hast, wenn du damit erstmal beginnst. Also dieser Klassiker, Kommentare machen. Natürlich gehört auch zu einer Routine, sich regelmäßig zu vernetzen. Aber auch da bin ich kein Fan davon zu sagen, wie gesagt, 20 am Tag oder ne, so diese Masse-Geschichte, sondern schau einfach, wer deiner Persona entspricht, schau, welche Attribute vielleicht auch schon Bestandskunden und Kundinnen auf der Plattform haben, also welche Position sie haben, wo haben sie ihre Ausbildung gemacht und, also alle Merkmale, die du für deine Persona verwenden kannst. Und schau doch mal, was für LinkedIn-Zwillinge du so auf der Plattform findest. Also das kann man anhand der Profile natürlich auch super nutzen, um die Suchfunktion dann zu füttern. Genau, da waren wir. Also kommentieren, Leads ausfindig machen, dann mit diesen auch zu interagieren. Und wenn man dann schon wirklich so weit ist, dass man sagt, hey, mindestens ein Beitrag die Woche. Und dann hat man schon super Bestandteile, die eigentlich ja ganz, ganz wertvoll sind. Und ich sag mal, so einen kleinen Bonus on top ist noch ein bisschen, sich eine kleine Library anzulegen und zu schauen, hey, hier sind Beiträge, die haben mich selber gecatcht. Also wieso bin ich denn jetzt hier auf diesem Beitrag eigentlich hängen geblieben? Mit meinen Augen, mit meinen Gedanken, um sich dann so reflektiert kurz mal selbst zu beobachten, um daraus wieder zu lernen. Das finde ich auch immer ein sehr cooles Mittel. Und dann kann man sich natürlich Beiträge screenshotten, sich ein bisschen so eine eigene Library anlegen. Und man ist das eigene Versuchskaninchen an der Stelle, weil man merkt ja, worauf, was hat mich hier gecatcht? Ne? Und sich da selber so ein bisschen zu beobachten dabei.
Auch eine schöne Methode, absolut. Ich finde es ja persönlich wichtig, dass man dann erstmal seine eigene Erfahrung macht, die Plattform verstehen lernt und auch die Dynamik dieser entsprechenden Wochenpläne, die man da dort durchführen kann, eine Routine entwickelt. Aber ihr habt beide jetzt auch das Thema Ressourcen angesprochen und dennoch soll es halt kein hey, danke, ich bin jetzt schlauer Kommentar sein, sondern auch ein bisschen umfangreicher. Hm. Inwiefern bindest du jetzt bei dir selber oder auch bei deinen Mandaten entsprechende KI-Methoden mithilfe der künstlichen Intelligenz mit ein, die dort hier entsprechend helfen könnten? Hm.
Boah, gute Frage, weil auch da finde ich es ein bisschen zweischneidig, das Ganze zu betrachten. Einerseits fände ich es schrecklich, wenn wir jetzt bald nur noch Posts mit KI und Kommentare mit KI schreiben und Profilslogans mit KI generiert. Also eigentlich quatschen wir nur noch über KI miteinander. Dann geht das Social doch sehr flöten auch irgendwann. Dann haben wir Artificial Media. Andererseits kann es natürlich ein super Helferlein sein, wie so ein kleiner Private Assistant, den man neben sich sitzen hat und der einem doch vielleicht hilft und sagt, hey, hier ist ein Beitrag, kann man ja reingeben, ja, in ChatGPT oder so, sagen, das ist ein Beitrag, schreibe mir einen sinnvollen Kommentar dazu oder einen, der die und den Punkt unterstreicht, das möchte ich aussagen, wie auch immer. Und das so ein bisschen als Inspirationsquelle zu nehmen, aber es gibt auch Chrome Extensions zum Beispiel, die dir wirklich automatisch generierte Kommentare dann, ne, packst einen Link rein und dann gibt's einen Kommentar. Ja. Bei mir waren die auch alle immer Müll, aber ich fände auch die Vorstellung, selbst wenn die besser werden, wirklich traurig, wenn dann nur noch künstlich generierte Antworten durchs Netz gehen irgendwie.
Ja, ich bin da voll bei dir. Sachen Wertevermittlung ist das halt ganz wichtig, ne? Was ich auch meinte, ne? Du musst halt trotzdem ja jede Plattform, jede Arbeit für sich strategisch, logisch verstanden haben, um dann halt auch KI richtig anwenden zu können. Das finde ich so immens wichtig. Und das darf halt nicht verloren gehen. Social versus Artificial Media merke ich mir sofort für meinen Sprachgebrauch. Vielen Dank dafür. was ich da in dem Zuge auch wichtig finde, aber als Impuls, du hast zum Beispiel Ingenieurinnen angesprochen. Die sind jetzt nicht unbedingt gleich die leidenschaftlichen, oh, das ist eine Unterstellung. Nee, ich rede von mir. So, also ich bin dann vielleicht schreibfaul, ja, ich bin's und mir fehlt oft der initiale Anstoß. Und da finde ich es, glaube ich, eine sehr schöne Möglichkeit zu sagen, hey, jetzt haben wir euch schon motiviert, das LinkedIn-Game mitzuspielen mit einer entsprechenden klaren Strategie und Ressourcenverteilung, aber nutzt doch KI-Methoden, um eure Schreibblockade aufzulösen. Also schafft euch dadurch initiale Inspiration, wie könnte man etwas formulieren und passt das dann entsprechend an mit eurem eigenen Stil, was ihr dann mitteilen wollt. Ich glaube, das ist nochmal ein Motivator, um zu sagen, hey, ja, du bist jetzt, oder Patrick, du bist nicht das geborene Schreibtalent, aber nutzt das doch als Initialzündung, um so ein bisschen das Eis zu brechen. Ja. Vielleicht ist das möglich.
100% und das ist auch das, was wir hier zum Beispiel auch bei der 121 Watt auch in meinem Workshop, den ich ja gemeinsam mit Thomas Herzberger quasi, wir teilen uns die Nummer ja, was wir auch da vermitteln ist, oder wir haben auch Elemente, wenn es dann irgendwie darum geht, die Infobox zu schreiben oder wie auch immer man einen Beitrag zu formulieren, haben wir auch Elemente, wo sagen, hey, nutzt ChatGPT erstmal so als dein Assistant und Patrick, du hast es ja vorhin gesagt, bis du auf der Plattform richtig angekommen bist und irgendwie deinen eigenen Stil entwickelt hast. Und das kann man nicht von heute auf morgen. Jetzt seid ihr geschult nach 4 Workshops und Attacke. Ein viraler Hit nach dem anderen kommt so aus euren Fingern geflossen. Und deswegen kann man das super verwenden. Und wir sind ja mit der Kunst eingestiegen, die ich gemacht habe. Und genauso habe ich es am Anfang auch gemacht. Ja, du kopierst am Anfang erstmal, bis du deinen eigenen Stil findest irgendwie. Und genau so kann man das ja auch nutzen mit diesen AI-Helferlein, sich bei anderen Beiträgen inspirieren, bis man irgendwann dadurch, und das schafft man nur durch Bewegung auf der Plattform durch Ausprobieren seine eigene Note und seine eigene Tonalität dann gefunden hat. Ja.
Ich finde, wenn man mit KI arbeitet, ist es eine große Erleichterung. Es ist Freitagnachmittag, es war eine anstrengende Woche und irgendwie habe ich schon das Bedürfnis, der Beitrag spricht mich an, ich will was dazu schreiben, aber ich merke, das, was so aus meiner eigenen Kraft noch rauskommt, ist jetzt nicht mehr so verwertbar. Da ist KI großartig, aber irgendwelche random Beiträge raussuchen und sagen, schreib was dazu, das ist ja genau da laufen wir ins Leere. Mich erinnern so diese Ansätze jetzt bei der KI so ein bisschen an diese frühen SEO-Versuche, wo man versucht hat, Google zu bescheißen. Hier mit weißer Schrift auf weißem Grund oder irgendwelche grausigen Link-Spams. Das erinnert mich so ein bisschen bei der KI, diese ersten Anfangsschritte jetzt dran. So, nur weil wir es können, versuchen wir es zu machen und wir werden damit erfolgreich sein. Nee, langfristig werden wir damit nicht erfolgreich sein, weil das einfach nicht dem entspricht, was erfolgreiches Marketing bedeutet. Und das ist eben genau das. Ich setze mich mit dem auseinander, was ich schreiben möchte, mit dem, was meine Zielgruppe schreibt. Ich lasse mir gut dabei helfen. Das ist okay. Klar. Zumindest Stand heute, meiner Meinung nach, muss da irgendwie noch ein Mensch mit dabei sein, weil wir, und da haben wir ja gerade drüber gesprochen, wir sprechen mit Menschen.
Absolut, absolut.
So, nachdem wir jetzt so ein bisschen über die Helferlein gesprochen haben und über Redaktionspläne, Nicht-Redaktionspläne und Ressourcen, die man so freimachen muss dafür, haben wir uns ja eigentlich noch der Lead-Generierung verschrieben über LinkedIn. Das heißt, wir gehen jetzt davon aus, das Team, mit dem du zusammenarbeitest, die sind jetzt fit, dein Social Selling Squad ist fit und die machen das großartig, aber es kommt ja irgendwann nach dem Vertrautwerden und sich zurechtfinden und sich wohlfühlen mit LinkedIn noch der Schritt zur Lead-Generierung. Der sollte ja irgendwann folgen, neben den anderen Benefits, die so eine Aktion natürlich mit sich bringt, haben wir ja noch das ausgeschriebene Ziel der Lead-Generierung. Wie komme ich jetzt dahin? Ich bin immer authentisch und poste tolle Kommentare und vernetze mich positiv und dann kommt, by the way, ich will dir was verkaufen, gib mir doch mal deine Adresse. Oder wie geht man das jetzt sinnvoll an, Ben?
Also generell hatten wir ja vorhin schon mal festgestellt, Lead-Generierung kann man ja zweierlei sehen. Wir gehen jetzt mal auf die organische Lead-Generierung weiter ein, ne? Dass wir irgendwie eine performance-getriebene Kampagne schalten und darüber Leads einkaufen. Das machen wir sowieso nebenbei, weil wir einen stabilen Marketing-Mix verfolgen sozusagen. Aber auf organischem Wege ist natürlich auch die Frage, wie definiert man jetzt dann den Lead? Also es ist natürlich schon ein bisschen ein Lead, wenn man da den Kontakt geknüpft hat, wenn man da ein Interesse geweckt hat. Aber es ist halt ganz wichtig, einfach da erstmal, und da fangen wir wieder beim Gegenüber an, um zu schauen, okay, wie warm ist denn mein Lead? Und da müssen wir halt erstmal was über mein Gegenüber kennenlernen, herausfinden und sich selber ganz kritisch und ehrlich die Frage stellen, kann ich dieser Person mit meinen Services, mit meiner Dienstleistung weiterhelfen, ohne über alle so diese Sales-Tüte zu ziehen und allen das einfach anbieten zu wollen. So, und dann kann es natürlich auch sein, dass ein Kontakt im ersten Moment nicht gleich zu einem Verkauf, zu einem echten heißen Lead wird, ja. Aber nichtsdestotrotz sind wir im Kopf dieser Person gelandet und der Bedarf kann natürlich irgendwann kommen. Aber wenn wir feststellen, hey, da ist ein Bedarf da und ich habe durch das Gespräch herausgefunden, ich kann dieser Person helfen, dann ist LinkedIn natürlich oft nur so diese vorbereitende Maßnahme auf unserer Wärmeskala und dann bringen wir den noch nicht abgeschlossenen, aber warmen Lead von der Plattform in einen Videocall, in ein Treffen vor Ort und dann wird natürlich quasi das Geschäft gemacht, aber die Geschäftsanbahnung und der Beziehungsaufbau passieren erstmal auf LinkedIn und dann ist klassisch der Call, der Videocall, wie gesagt, der Besuch vor Ort, um dann wirklich zu pitchen. Genau.
Also tatsächlich können wir ja auch da wieder die Metapher dann setzen. Wir haben einen Messestand und wir können uns entscheiden, haben wir ein Gewinnspiel mit einem Kasten, wo alle ihre Visitenkarte reinwerfen und bleiben dort in geführter Kontakt dritten, vierten Grades. Oder wir gehen halt ein persönliches Messegespräch, ne, um halt entsprechend zu qualifizieren, aber auch durch einen Dialog. Und ich meine, letztendlich ist das nicht in jeder Vertriebsschulung Bestandteil. 80% ist wirklich privat Smalltalk und 20% ist dann tatsächlich Geschäftsanbahnung. Genau das können wir ja wunderbar übertragen.
Ja, und du sagst es, eigentlich ist es so naheliegend, dass es genau so ist, aber dann auf der Plattform wiederum tun sich dann so viele schwer damit, auch mal irgendwie ein bisschen persönlichere Themen anzusprechen. Und auch das reale Treffen kann LinkedIn natürlich, kann da so ein bisschen sein Social Proof mit reinbringen. Du hast vorhin gesagt, Patrick, wenn ich jetzt auf der Plattform unterwegs bin und jemand googelt mich dann, sollte ich dann auch außerhalb der Plattform was haben, was so ein bisschen mein Renommee untermauert?
Genau.
Ja. Aber auch in die andere Richtung geht das. Denn wenn dich jetzt jemand auf einer Messe trifft und sich noch fragt, okay, ist er denn irgendwie koscher, wie auch immer, und dich googelt, dann wird dein LinkedIn-Profil, in dem, wenn du eine gewisse Aktivität hast, mindestens mal unter den, also auf der ersten Seite auf Google locker erscheinen, bei vielen wirklich an der ersten Position, Top 3, wie auch immer. Und das zeigt halt auch, wie wichtig deine Visitenkarte auf LinkedIn heutzutage ist quasi. Und nicht nur die du dann in deinem Jackett-Täschchen stecken hast, ja.
Absolut.
Das finde ich einen sehr, sehr schönen Abschluss auch so, weil wir gesagt haben, stabiler Stand mit genügend Beinen im Marketing und auch da eben, da schließt sich halt der Kreis wieder über die Google-Suche, dann auf Social Network vorwärts, rückwärts. Wenn die beide Richtungen funktionieren, haben wir schon viel richtig gemacht. Also vielen, vielen Dank, Ben, schon mal so weit. Und wenn du jetzt sagst, ja, ey, ich fand das mega, was der Ben gesagt hat, dann habe ich gute Nachrichten für dich, denn wir sind ja bei Episode 101, das bedeutet, 100 vorherige Episoden gibt es schon, wo du reinhören kannst und dir von Deutschlands Marketingköpfen Tipps, Tricks, Trends zum Online-Marketing abholen kannst. Oder wenn du sagst, ja, ich bin eher so vorwärtsgewandt, zukunftsgewandt, es wird ganz sicher Episode 102, 103, 104, du weißt, wo ich hin will, auch noch geben. Und dann würde ich dir empfehlen, uns bei allen gängigen Podcast-Portalen zu abonnieren, bei dem, das dir am besten gefällt. Du wirst uns ganz sicher finden. Oder aber auch bei YouTube. Und wenn dir die Episode gefallen hat, freuen wir uns über 5 Sterne. Lieber Ben, ich sag schon mal vielen Dank. Du darfst dir deine letzten Worte zurechtlegen. Die gehören bei uns im Podcast immer dem Gast. Und vorher schicke ich die ZuhörerInnen noch ganz kurz schnell zum Patrick.
Und ich werde auf jeden Fall mich auch weniger aufladen lassen durch algorithmische Mythen, sondern halt wirklich durch eine eigene persönliche, wertegetriebene Strategie. Und das fand ich halt einen sehr schönen Impuls. Und ich glaube, die größte Aufgabe haben wir dann tatsächlich einfach im Unternehmen eine Sensibilität für diese Plattform LinkedIn zu schaffen und aber auch eine Begeisterung, dann dort auch wirklich als Marketing-Vertriebskanal das Ganze zu nutzen und das halt auf eine entsprechend nachhaltige Art und Weise. Von daher, I'm human, we are human. Ganz lieben Dank, lieber Ben. Und ich freue mich auf deine abschließenden Worte.
Ja, vielen Dank. Hat super viel Spaß gemacht, der 101. Dalmatiner quasi zu sein im 121 Watt Podcast. Und du sagst es schon, I'm human, we are human. Das ist die Philosophie. Und ich glaube, da haben wir noch so ein bisschen Arbeit vor uns, da wirklich das im Social Media den Menschen zu betrachten. Und wir können ihn nicht rauslassen, weil ansonsten bleibt eben nur noch Media übrig. Und das ist langweilig, das ist nicht so spannend und entspricht nicht mehr dem zeitgemäßen, nachhaltigen Lead-Generation, so wie ich sie zumindest verstehe. Stehe. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Super tolles Gespräch mit euch. Hat mega viel Spaß gemacht.
Sagt Ben Olszewski beim 121 Stunden Talk.